Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Ich freue mich, euch heute die Gesundheitslehrerei Gabe wieder präsentieren zu dürfen. Denn er verrät uns heute, beziehungsweise er dechiffriert, wie wir die Angst vor Krankheiten endgültig verlieren. Und dafür haben wir hier dieses tolle Interview aufgenommen. Wer noch tiefer in die Materie einsteigen möchte, der findet hier unten im Link den Weg zu dem Online-Seminar, was noch viel tiefgreifender ist. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Vermehren der Erkenntnisse. Herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit, Raik.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich immer wieder, mit dir einen Teil drehen zu dürfen. Es hört sich fast so an, als ob wir das schon seit Jahren machen, aber mir kommt es wirklich so vor im positiven Sinne. Du bist unseren Zuschauern auch sehr vertraut und ich denke, dafür bist du dann auch genau der richtige Ansprechpartner, um den Leuten wirklich auch dabei zu helfen, die Angst vor Krankheiten zu verlieren. Und das ist ja auch das Thema des heutigen Interviews. Und ja, fangen wir doch einfach mal mit diesem Phantomkrankheit an, wie du es beschrieben hast. Ist das dir recht so?
Ja, können wir gerne machen. Ja. Also vielleicht muss man dazu sagen, also Krankheiten, sage ich mal, in diesem Sinne gibt es ja eigentlich gar nicht. Ja? Das wird jetzt für viele so, wie keine Krankheit, na klar, ich habe doch letztens eine gehabt und so weiter. Ja. Da muss man aber vorsichtig sein und nochmal einen Schritt zurückgehen. Es gibt Symptome, die auf eine bestimmte Art und Weise interpretiert werden und dann zu einem Krankheitsbild gemacht werden. Im Grunde sagen, es ist wie ein magischer Akt, der sich da vollzieht. Und es hängt davon ab, wer diese Diagnose stellt, also wer sozusagen die Symptome erfasst hat. Ob nun alle erfasst wurden, ist auch die Frage. Mhm. Und was er dann daraus letztendlich macht. Deswegen sage ich, es ist im Grunde ein Phantom, mit dem wir uns hier beschäftigen. So. Und viele Menschen haben vor diesem Phantom Angst, obwohl die Symptome real sind. Das soll jetzt nicht negiert werden, ja, darum geht es ja auch nicht. Ich würde vielleicht gerne nochmal, bevor wir das Phantom nochmal genauer anschauen, eine gängige Definition geben, was überhaupt Krankheit ist. Ja, das ist ja so, dass wir müssen ja die Dinge mal klar benennen. Das ist, halte ich auch, ist immer ganz wichtig, dass man die Klarheit bekommt über Begriffe, über die man ja ständig redet. Sonst ist es ja so auch ein luftleerer Raum. Also eine gängige Definition lautet zum Beispiel, Krankheit ist ein Zustand verminderter Leistungsfähigkeit, der auf Funktionsstörungen von einem oder mehreren Organen, der Psyche oder des gesamten Organismus eines Lebewesens beruht. Also eine irgendwie geartete Abweichung von einem wie auch immer normierten Normalzustand, Gesundheit. So. Aber jetzt kommt's. Als Ursachen für Erkrankungen werden in der modernen Medizin nennenswert abweichende Veränderungen von gesunden Teilen des Körpers betrachtet. Und damit auch deren Funktion, sogenannte organpathologische Befunde. Darum geht es. Das ist, was wir heute unter Krankheit verstehen, mehr oder weniger. Man könnte vielleicht noch andere Definitionen finden, aber die würden alle in diese Richtung irgendwo gehen. So. Das heißt also, Krankheit ist eine Abweichung von irgendeinem wie auch immer gearteten Normalzustand. Und das können wir jetzt auch in dieser Abbildung schön sehen. Also wir haben also zuvor, damit wir sagen können, das ist jetzt krank, haben wir einen normierten Gesundheitszustand, also statisch. Mhm. Den müssen wir irgendwie auch festlegen. Also meistens ja sagen wir symptomfrei. Die Laborwerte liegen in einem bestimmten Parameterbereich, keine Ahnung, bestimmte Vitalparameter sind in dem und dem Bereich. Das wäre so Gesundheit und keine Beschwerden. So. Und jetzt in Abhängigkeit von diesem wie auch immer gearteten Normalzustand, die Abweichung, sagen wir dazu eben Befindlichkeitsstörung, leichte Krankheit oder Erkrankung, leichte Krankheit, schwere Krankheit. Ja. Das heißt, auf diese Art und Weise entsteht jetzt dieses Phantom namens Krankheit. Und wie kommen wir dazu? Na, indem wir ja diese normierten Werte haben. Also zum Beispiel sagen wir, ein Mensch, der sich so und so verhält, ist gesund. Und wer sich anders verhält, ist krank. Oder wenn wir einfach eben Blut abnehmen oder irgendwelche anderen Körpersäfte untersuchen und dann stellen wir irgendwelche Parameter fest und sagen, okay, wie sind die normal, in Anführungszeichen? Okay, weicht ab. Auch, die dient sozusagen auch dann der Diagnosestellung. Oder was wir auch heute haben, eben, dass wir irgendwelche Gendaten erheben, also nach Mutationen suchen, um zu sagen, hey, du bist deswegen so, weil da ist eine Mutation auf Chromosom XY oder auf dem Ast und an der Stelle. So. Mhm. Also im Grunde geht es immer nur darum, Vergleiche festzustellen, sehr statisch, schubladenmäßig. Normiert, gesund, Abweichung von der Normierung, krank. So. Deswegen sage ich, dieser Vergleich lässt sehr viel Spielraum. quasi, das ist der magische Akt, in dem quasi das Krankheitsbild aus dem Zylinder gezaubert wird. So. Und auf diesem Weg kann eine Menge schief gehen. Das heißt, wenn also ein Arzt die Anamnese nicht ausreichend gründlich macht, fehlen ihm vielleicht Symptome oder Befunde. Die können nicht mit in die Interpretation hineingebracht werden. Und dadurch fehlt vielleicht etwas und es kommt eine völlig andere Diagnose bei raus. Die vielleicht für den Patienten günstig ist, da kommen wir auch noch zu. Oder umgekehrt, in Faust, fatal für den Patienten. Ja? Und dann geht das Kopfkino los, zum Beispiel. Das heißt, mit diesem Akt der Krankheitserschaffung sind auch in der heutigen Zeit sehr viel, nennen wir es mal, Emotionen verknüpft, weil viele Krankheitsbilder schon sehr emotional aufgeladen sind. Da wissen alle, wenn sie davon hören, oh mein Gott, warum hast du das bekommen? Oh, wie schrecklich und so weiter. Ja? Und ich bin so ein Mensch, ich sage, nee, stopp. Wir wollen mal wirklich wissenschaftlich sein, in Anführungszeichen. Wir gehen mal, lassen mal dieses ganze Emotionale an der Stelle raus und gehen mal nur auf die Ebene der Symptome. Die ist wertfrei. So. Und von dort aus fangen wir an. Aber wir müssen trotzdem einmal die Reise in dieses Phantomkrankheit machen, um besser verstehen zu können, warum Menschen auch Angst haben vor Krankheiten. Was daraus auch entstanden ist mittlerweile, nämlich eine ganze Industrie, die auf dieser Angst letztendlich funktioniert und basiert. Das sehen wir ja seit 2 Jahren.
Angst verkauft ja wunderbar. Ne? Ja. Das wird ja auch in vielen anderen Bereichen schon genutzt.
Ja. Deswegen, wir können mal gucken. Ich habe mal so eine Übersicht gemacht und dann gehen wir auf einzelne Punkte ein bisschen genauer ein. Woher kommt überhaupt die Angst vor Krankheiten? Und ich sage jetzt einfach mal, das ist ein angelerntes Verhalten. Das ist ein Prozess, den wir kulturell vermittelt bekommen. Es ist in erster Linie eine gewisse Unwissenheit. Ja, also ich sage ja, Körper wie eine Blackbox. Also man steckt da irgendwas rein und dann kommt irgendwas raus und irgendwie funktioniert es und irgendwann funktioniert es nicht mehr. Mhm. Oh je, was ist jetzt los? Mhm. Ja, es ist auch im Grunde eine fehlende Achtsamkeit, eine fehlende Bewusstheit. Weil wenn man weiß, was man vielleicht die letzten Tage, Wochen gemacht hat, dann kann man vielleicht selber drauf kommen, dass bestimmtes Verhalten zu bestimmten Reaktionen geführt hat. Ja.
Ich habe das selbst bei Therapeuten erlebt, die nicht wussten, wie wirklich Muskeln funktionieren oder wie man die richtig trainiert. Und die haben selbst 7 Jahre Medizin studiert und waren völlig hilflos, als es darum ging, Muskelaufbau zu betreiben. Ja. Einfach sehr spezialisiert, bestimmt gut in ihrem Bereich, aber...
Ja, das ist eben, in der Medizin lernst du heute zusammenhangslose Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Du lernst sehr viel Theorie, die du nicht mit der Praxis verknüpfst. Und dadurch ist es graue Theorie. Das ist, also, es sind tolle Sachen dabei, aber die müssen anders verknüpft werden, aus meiner Sicht. Ja, und wenn du jetzt guckst, okay, einmal Unwissenheit bei den Betroffenen, aber auch ein gewisser Aberglaube, könnte man sagen, wie was entsteht. Ja, da gibt es ja auch im Volksmund verschiedene Meinungen, die immer noch umhergeistern, wie bestimmte Krankheitsbilder entstehen. Fehlende Selbstwahrnehmung, das heißt also wirklich dieses Mal, was habe ich denn gemacht? Also wenn ich Symptome bekomme, dann frage ich mich immer, okay, was hast du anders gemacht als sonst?
Ja.
Das ist meine allererste Frage, wie ein Reflex mittlerweile. Dann frage ich, irgendwas hast du jetzt anders gemacht? Hast du was anderes gegessen? Hast du dich anders verhalten? Hast du irgendeinen Kummer oder was auch immer? Und dann gehe ich in diese Selbstreflexion und gucke. Und da bin ich auch nicht in diesem Angstfilm nach dem Motto, huch, warum habe ich jetzt ein Symptom? Oh Gott, wo kommt das her? Sondern ich merke im Moment, da ist irgendwas anders als sonst. Also gehe ich wie ein Detektiv sozusagen auf die Spur. Weiterer Punkt, Fehlinterpretation. Fehlinterpretation deswegen, weil wir haben ja heute in der Medizin ein Weltbild, das immer noch sehr, ich sag mal, kriegslastig ist. Also mit Kampf im Körper, Angriff, Verteidigung, gehen wir gleich noch näher drauf ein.
Ja.
Das heißt, wir beobachten Prozesse im Körper, Symptome und interpretieren sie auf eine bestimmte Art und Weise. Wenn jemand sagt, ich habe eine Infektion, dann hat er im Grunde schon eine Interpretation da drin.
Wie eine Invasion.
Richtig. Man müsste eher sagen, was hast du für Symptome? Ja, ich habe Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Aha. Mhm. Aber wenn du sagst, ich habe eine Infektion, ist damit schon eigentlich suggeriert, wie es entstanden ist. Mhm. Und das kann richtig oder falsch sein. Gut, Infektionstheorie ist ein Thema für sich, aber so genau muss man tatsächlich sein an der Stelle, wenn man auch dieser Angst auf die Schliche kommen möchte, die da immer noch mit verknüpft ist. Weil keiner möchte ja infiziert werden von irgendetwas, was er so nicht sehen kann mit seinen Sinnen.
Das ist ein wunderbares Mittel, um Angst zu schüren. Ne?
Ja. Seuchenpolitik ist wunderbar.
Überall also, einsetzbar.
Ja. Aber nur so lange, bis die Menschen sich selbst erheben, selbst ermächtigen, selbst informieren, Gewissheit bekommen, Erfahrungen gesammelt haben, mit sich selber, mit ihrem eigenen Körper, weil das ist ein wunderbares Ausdruckswerkzeug. Wenn man weiß, wie er funktioniert, was er braucht, dann brauchst du dich nicht mehr ängstigen lassen. Das ist also wirklich, das ist gepaart auf purer Unwissenheit, diese Möglichkeit, dass man mit irgendwelchen vermeintlichen Erregern da arbeiten kann. Sprache des Krieges in der Medizin. Erlernte Hilflosigkeit, auch wieder von klein auf an, du lernst es schon in Kinderbüchern. Wenn du was hast, gehst zum Onkel Doktor. Der gibt dir eine Spritze und eine Pille und dann ist alles wieder gut.
Genau.
Das lernen die Kinder, speichert sich ab.
Ja.
Jetzt versucht man den Kindern das anders beizubringen, zu sagen, hey, du hast da was, kein Problem. Ja, wenn du was dich verletzt hast, dann produziert dein Körper ein Pflaster. Das nennt sich Gerinnung. Dann macht er da oben so eine Schicht drauf und dann blutet das nicht mehr. Oh, ist ja toll. Mhm. Ja? Einfaches Beispiel. Aber das muss man natürlich als Elternteil auch sich so erstmal bewusst machen und nicht reflektorisch, ah ja, alles klar, Arzt, hier, komm, da ist was. Oder hier hast du Husten, nimmst du Pille, hast du, was weiß ich, Schnupfen, musst du Nasenspray nehmen, hast ein bisschen Durchfall, musst du gleich irgendwas anderes schlucken. Ja? Das ist ja so drin in den Leuten, leider.
Vor allen Dingen, was junge Menschen zum Teil schon einnehmen, regelmäßig. Richtig. Vom Arzt verschrieben.
Ja.
Und diese Selbstverständlichkeit, immer was einzunehmen.
Ja.
Und
aber das ist, ich sag mal, Angebot und Nachfrage. Das heißt, also die Menschen wollen es, also bekommen sie es auch. Also wen will man da einen Vorwurf machen? Niemanden, höchstens sich selbst. Gefährlichkeit von Diagnosen, das ist ja das, was ich schon sagte. Also man kann mit einer Diagnose auch voll daneben liegen. Ja? Wenn man eine Diagnose hat, die, wo alle wissen, ach ja, das ist ja nicht so günstig. Ja? Das wäre nämlich auch das Thema der Prognosen. An der Diagnose hängt nämlich auch eine Prognose dran, ne? Wie eine Krankheit sich verläuft oder endet. Ja? Und wenn die Leute da fest dran glauben, ist das wie moderner Voodoo-Zauber.
Ja.
Das heißt, mit Diagnosen kann man Menschen töten,
ja.
Indem man ihnen sagt, sie haben nur noch so und so viel
3 Monate
Leben und so weiter und so fort. Und das ist die Gefahr. Dann haben wir noch medizinische Dogmen. Gucken wir uns auch gleich nochmal genauer an. Ja, also Dogmen sind ja Lehrsätze, die quasi in Stein gemeißelt zu sein scheinen. Die sind aber alle schon wiederholt. Und daran sieht man auch, dass man, wenn man über Dogmen spricht, reden wir eigentlich über eine Glaubenslehre. Und da sind wir wieder im Bereich der Kirche, weil die Kirche ist, sag ich mal, ein Standbein, aus dem sich die moderne Medizin entwickelt hat, die wir heute in der westlichen Welt haben. Also diese akademische Lehrschulmedizin ist ein Kind der Kirche.
Also die Mönche, die schreibt.
Die Mönchsmedizin.
Ja,
ja, später wurden Universitäten gegründet, das
ja.
waren kirchliche Gründungen.
Ja.
Ja, und da gab es eben eine Volksmedizin und eine akademische Medizin.
Mhm.
Und die akademische Medizin, die hatte auch in ihrem Lehrkanon oder in ihren Fächern, war auch eben Theologie und solche Sachen waren mit drin. Ja? Also die wurden auch geistlich ausgebildet, wenn man so möchte. Also das war schon. Und letztendlich war das Ganze auch aufgebaut im Grunde wie eine Loge, kann man so sagen, von den Graden, die man da bekommen hat. Und wir haben ja heute immer noch Bachelor oder Baccalaureus und Magister und Master. Das sind ja alte Bezeichnungen, die letztendlich auch wieder daher rühren aus diesen, Universitäten. Dann haben wir noch eine Patientenidentität. Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Wenn der Patient oder der Betroffene anfängt, sich mit dem Krankheitsbild zu identifizieren, da baut sich dann auch so eine Art Phantom auf.
Die Opferrolle annimmt und vielleicht auch davon profitiert.
Ja, deswegen ist es ja auch so lukrativ, sage ich mal so. Und dann natürlich noch das Thema, und das ist ja, da ist wieder dieses kirchliche Erbe, dass wir davon ausgehen, unsere Welt ist sozusagen per Zufall aus nichts entstanden, das Schicksal regiert, Krankheit ist Strafe Gottes, ja, und die Menschen, glauben an Schicksal und an die eigene Ohnmacht und so weiter. Das ist natürlich alles für die Herrschenden interessant, solche Programme am Leben zu halten, immer wieder so ein bisschen. Und gerade wenn Krankheiten so plötzlich auftauchen, ja, in Form von einer wie auch immer gearteten Pandemie, und die Menschen keine Ahnung haben, dann kann man sie jedes Mal immer wieder, und das hat man ja nun zigmal schon gemacht, und ich frage mich immer noch, wie lange müssen sie das eigentlich immer noch spielen, bis die Menschen mal anfangen, sich wirklich umfassend zu informieren. Und es erfordert kein Medizinstudium oder irgendwie eine. Ne, das ist alles viel einfacher, als es die meisten vorstellen können. Nur, sie stehen sich selbst im Weg. Da sind so viele Sachen. Ich sage ja, der innere Saboteur, der eigene Gegner, der sitzt hier so, der sitzt hier oben drin.
Der wurde vielleicht auch da eingepflanzt.
Den kann man dann wieder rausjagen. Kein Problem, das geht. Aber man muss ihn erstmal erkennen, das ist das
Absolut.
Problem. Ja? Dieser innere Gegner, der einen ständig sozusagen klein und schwach halten möchte. Ja? Deswegen kann man jetzt nicht immer sagen, die machen diese Szenarien. Die machen das so lange, bis wir es lernen. Bis wir begriffen haben, dass wir uns eigentlich nur selber rausziehen können. Und immunisieren tun wir uns durch Wissen.
Absolut.
Und durch eigene Erfahrungen. Dann bekommen wir Gewissheit. Und mit der Gewissheit kann uns keiner mehr erzählen, dass es da irgendwas gäbe, was uns einfach so umhaut. Einfach so. Nein, es gibt Gesetzmäßigkeiten. So. Und auch an die muss sich eine Symptomatik halten, sage ich mal so. Und wenn du darüber Gewissheit bekommst, weil du diese Erfahrung selber gemacht hast, dann ist dir egal, was ein medizinischer Experte dir erzählt. Der kann 100 Jahre studiert haben. Wenn du weißt, wie es bei dir ist, weil du weißt, ich habe die Ursache gesetzt und dann ist das und das bei mir herausgekommen und ich weiß auch, was ich machen kann, um damit es wieder weggeht, dann bist du geschützt vor dieser Angstmacherei. Und das ist, glaube ich, das Ziel. Das sollte das Ziel sein, ja, wenn man sich auch, ich sag mal, in seinem Bewusstsein weiterentwickeln möchte. Denn dieses Spiel mit Angst und Hoffnung hält viele Menschen klein. Und Gesundheit ist für mich eine der Grundvoraussetzungen, nicht alle, aber die wichtigste oder eine der wichtigsten, um ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit leben zu können. Weil wenn du da unsicher bist und in Abhängigkeiten gerätst, die nicht unbedingt in deinem Interesse handeln, sondern in deren Interesse, dann hast du auf gut Deutsch die Arschkarte. Aber das kann man aufheben oder für sich selber, sage ich mal, auflösen, wenn man anfängt, sich selber zu ermächtigen.
Absolut.
Das ist der Punkt. Wir können uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen, wie jetzt also im Detail, wie jetzt quasi diese Angst geschürt wird.
Ja.
Beziehungsweise, ich habe hier noch eine interessante Preisfrage, die wollte ich unbedingt auch noch hier mal gestellt haben.
Gerne.
Soll sich jeder jetzt mal der Zuschauer diese Frage stellen, nämlich die Frage, woher hast du dein Wissen über bestimmte Krankheiten? Woher hast du das bekommen? Und zwar Krankheiten und deren Ursachen.
Kann ich dir sagen. Die Apothekerzeitung.
Ich gebe jetzt mal 4 Beispiele.
Also viele Leute.
Ich weiß, natürlich, klar. Nehmen wir mal die erste Krankheit oder das erste Symptom. Ich sag mal nur Symptom, weil sonst werden die Leute sagen, ja, das stimmt ja gar nicht. Ich sag mal nur Symptom. Erstes Symptom ist ein Krebstumor. Mhm. Was ist da landläufig die Meinung, wie das entsteht? Was ist die Ursache? Was würdest du sagen?
Wie das entsteht?
Ja, also was ist die Ursache für einen Krebstumor?
Ja, manche kommen ja mit, das ist in der Familie so, das ist genetisch.
Genau.
Dann Zufall, würde ich sagen.
Genau, also im Grunde könnte man sagen, zufällige Mutation irgendwie und dann plötzlich bricht es durch.
Genau.
Okay, muss man wieder die Frage stellen, woher habe ich solch ein Wissen, dass mir das so immer wieder erzählt wird? Mhm. Nächstes Beispiel, Symptom Grippe oder Symptome einer Grippe. Mhm. Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Fieber. Was ist da die Ursache? Was würdest du da sagen?
Also was landläufig so proklamiert wird, ist ja der Virus, Grippe, Influenza, Erreger, Viren, die einen überfallen und sich dann ausbreiten im ganzen Körper.
So. Und zwar meistens noch in der Kombination mit einem sogenannten schwachen Immunsystem. Ja. Also wir haben böse Viren oder Erreger in Kombination mit einem schwachen Immunsystem. Was auch immer das Immunsystem sein soll. Ja? Das ist auch noch ein Thema für sich. Jetzt kommt was Interessantes. Schwangerschaft ist ein Symptom. Mhm. Ursache?
Wie genau willst du es haben?
Was landläufig dazu gedacht wird.
Bienenblümchen.
Ja, genau. Guck mal, wir wissen das ja irgendwo alle. Ja?
Ja.
Oder noch ein letztes Beispiel, Knochenbruch. Ursache?
Ja, blöd gelaufen, gefallen.
Ja, vielleicht ein Sturz, Verletzung, Trauma und so weiter. Ja? Das heißt, diese Frage müssen wir uns eigentlich immer stellen, wenn ein Symptom auftaucht. Was weiß ich darüber bereits und woher habe ich das? Wer hat ein Interesse daran, dass ich das und das darüber denke oder glaube? Mhm. Das ist die erste wichtige Frage.
Hinterfrage fast alles, ne?
Fast alles, ja. Ja. Deswegen nur mal so als kleine Idee, stelle dir selbst gute Fragen.
Das ist ja auch immer dieses Warum, dass man wieder sich selber antrainiert, einfach zu fragen, warum. Und das wird ja den Kindern oft dann in der Schule, die dann fragen, ja, warum soll ich das machen, wird denen das ja irgendwo auch ausgetrieben. Ja. Und das ist wieder dieses Warum.
Das ist der Fehler an der Stelle. Und damit erschaffen wir wieder eine gebrochene Generation von angepassten Pflichterfüllern, die nichts hinterfragen.
Ja.
Und dann wiederholt sich das Ganze und das System wird sich immer weiter reinszenieren auf diese Art und Weise. Ja? Das ist genau der Punkt. An der Stelle müssen wir das eher fördern und unterstützen. Und die besonders viel nachfragen, versuchen auch die Antwort zu geben. Wenn wir sie nicht wissen, ist ja nicht schlimm. Dann sagen wir, du, weiß ich nicht, aber wir können ja mal zusammenschauen.
Ja. Ne?
Und dann den Kindern auch in dieser Art und Weise, glaube ich, ist es wichtig zu zeigen, wie kann man denn heute auf solche Fragen Antworten finden? Wie muss ich recherchieren? Wie muss ich mich dieser Thematik nähern? Das wäre auch mal eine Idee.
Ja. Ja. Ne? Das. Und dann kann man auch, selbst wenn 30 Kinder in der Schule sind, kann man ja Gruppen bilden und dann erarbeitet die Gruppe das Warum.
Ganz
zum Beispiel.
Ganz genau. Ja. Und dann ist dieser Eigenimpuls, der wird unterstützt und nicht, zack, Ruhe jetzt, ihr stört nur.
Genau, anstatt dieses reine Frontal. Ne?
Weil man muss sich ja mal die Frage stellen, warum gehen Kinder in die Schule, wenn sie keine Fragen stellen dürfen? Ja, ja, dann merkt man offensichtlich, geht es nicht darum, dass die was fragen, sondern dass die nur was wiederkauen, was ihnen eingeimpft wurde.
Viele gehen ja schon gar nicht mehr freiwillig hin, selbst in jungen Jahren, was schade ist.
Ja. Ich meine, das ist ein komplett anderes Thema, aber es hat trotzdem was mit unserem Thema zu tun, weil da werden ja letztendlich auch diese Grundlagen gelegt, warum Menschen eben zum Beispiel sich nicht mehr informieren, auch nicht mehr so selbstreflektiert sind, genau hinschauen, alles mehr oder weniger gleichgültig betrachten, ach, ist mir auch egal, ich frage dann den, wenn irgendwas ist, oder ach, der wird mir schon irgendwie helfen und so weiter. Diese Einstellung wird da gesät an der Stelle.
Und das Argument, ich habe keine Zeit,
zählt nicht.
Zählt meiner Meinung nach auch nicht, wenn du in der Woche 10 Stunden vorm Fernseher hocken kannst und Fußball schauen, dann kannst du auch 2 Stunden in der Woche recherchieren und auch die Lösung für dich finden.
Ja. Also das sind erstmal so die wichtigen Punkte. Und wir können jetzt mal auf dieses Thema Sprache des Krieges eingehen.
Ja. Ja,
das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil das macht am meisten Angst in der Medizin. Das haben wir in den letzten 2 Jahren sehen können. Ja, wenn man sich die Medien mal anguckt, die Landschaft, wie dort über diese Thematik gesprochen wird, mit welchen Worten, mit welchen Sinnbildern, welche die dort erschaffen werden. Und die pflanzen sich ja dann auch in die Bewusstseine der Menschen ein und wirken dort. Ja, das ist eine Saat, die da gesät wurde. Und die geht dann bei vielen eben in einem Angstszenario auf. Ja. Gucken wir uns das mal an. Also die Sprache des Krieges in der heutigen Medizin, das ist eine Menge übrig geblieben, was uns ja auch zeigt, woher die heutige Medizin kommt.
Ja.
Sie ist also einerseits ein Kind der Kirche, hatte ich schon gesagt, aber andererseits auch ein Kind des Industriezeitalters.
Robert Koch, Pasteur, ne? Ja. Das war ja die Zeit.
Rudolf Virchow, ja? Also Zellularpathologie, Robert Koch, genau, mit Tuberkelerregern. Und Pasteur mit der Virenhypothese. Ja, und dann sehen wir solche Begriffe wie gut und bösartig. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun, das ist ja Kirche, das ist Himmel, Hölle. Mhm. Ja, dieses Szene, gutartig, bösartiger Tumor oder was weiß ich, oder Geschwulst. Oder dieses ganze Ding Angriff, Verteidigung. Ja, da greift uns irgendetwas heimtückisch an. Das ist so tief drinnen. Mhm. Ja, das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Und wenn mich was angreift, brauche ich ja auch ein System, was das Ganze abwehrt. Also habe ich ein Abwehr- oder Immunsystem.
Es ist vielleicht eher ein Signal.
Kommen wir noch zu, genau.
Okay.
Welche Bedeutung Symptome eigentlich wirklich haben. Weil das ist genau richtig. Symptome sind Signalgeber, die uns auf irgendwas hinweisen wollen. Das gucken wir uns noch an. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Aber wenn du dir anguckst, Infektion, Invasion, das sind alles militärische Begriffe. Da siehst du eben auch den Einfluss des Militärs. Wir haben im Grunde eine Art von Militärmedizin, wenn man sich das mal anschaut. Ja? Sehr straffe Hierarchie. Mhm. Ja? Weicht vielleicht gerade ein bisschen auf, aber die ist immer noch spürbar. Das kann man sehen. Diese Sprache, was weiß ich, Autoaggression. Mhm. Autoimmun. Ja? Mhm. Also plötzlich dreht der Körper völlig durch und richtet gegen sich selber seine eigenen Waffen und Killerzellen und Entartung, ja? Mhm. Oder Ausrotten. So, solche Sprache wird ja benutzt.
Ja.
Chemotherapie, also Giftgasangriff könnte man sagen.
Ja, Senfgas. Ja.
Senfgas ist sozusagen das Ursprüngliche, aus dem sich später die verschiedenen Chemotherapeutika entwickelt haben. Das ist Wahnsinn, ne? Im Ersten Weltkrieg wurde es eingesetzt, um Menschen zu töten, und dann nach dem Zweiten Weltkrieg hat es dann seine Wiedergeburt erlebt und sollte dann zum Heilen eingesetzt werden. Also ein Aberwitz. Das heißt, in den Köpfen, aber das ist nicht nur auf Seite der Therapeuten, sondern eben auch auf der Seite der Patienten, ist immer noch dieses Kampfdogma drin, ganz tief drin.
Ja.
Nach dem Motto, die Natur ist feindlich und bedrohlich und wir müssen uns vor ihr schützen. Da sind wir meilenweit von dem Verständnis entfernt, worum es wirklich geht. Ja, also, dass es Gesetzmäßigkeiten in der Natur gibt, dass wir die Natur sind, dass wir nur verstehen müssen, wie die Reize in uns verarbeitet werden und zu bestimmten Signalen oder zu bestimmten anderen Anpassungsreaktionen führen. Und ich möchte noch mal gerne dieses Kampfdogma noch mal zeigen. Und zwar kannst du einmal kurz dieses Bild, das ist einfach ein Buch, das zeigt einfach wunderbar dargestellt elektronenmikroskopische Aufnahmen von Zellen. Mehr ist man nicht. Das sind einfach nur verschiedene Zellen, die man da sehen kann. Aber das Entscheidende ist nicht das Bild, sondern was dazu geschrieben wird, welche Sprache hier verwendet wird, wie quasi das, was man hier sehen kann, interpretiert wird. Und da sind wir wieder beim Thema. Wenn wir etwas hier fehlinterpretieren, weil wir es mit einem Weltbild interpretieren, das eben auf Kampf, auf Gut und Böse basiert, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass natürlich auch die Therapie und vor allen Dingen auch der Patient, der dann diese Worte hört, denkt, ach du lieber Gott, was passiert denn in mir?
Wie wichtig die Wortwahl ist am Anfang, ne? Um dann... Das ist
ganz wichtig. Hier heißt es zum Beispiel, die Killerzellen gehen auf Jagd. Also,
das hört sich an, als ob ein Rudel Hyänen irgendwie...
Dann steht hier, die extrem aggressiven Killerzellen sind mit einem hochwirksamen Gift ausgestattet, mit dem sie abweichende Zellen attackieren und so deren Tod herbeiführen. Also das könnte man auch anders verstehen nach dem Motto, wenn du ein Abweichler bist, auch mit deiner Meinung, weil das ist ja im Grunde, was wir hier erleben, das ist ja auch etwas, was wir auch in der Gesellschaft sehen können. Ja? Wie finden aber die Killerzellen ihre Opfer? Ja? Die Killerzelle schlägt zu. Rechts sehen wir eine Killerzelle vor dem Angriff auf die große Tumorzelle. Oder auch besonders schöner Satz hier, die Tumorzelle auf der Abbildung scheinen zu gedeihen, doch ihr Schicksal ist besiegelt. Eine Killerzelle ist in Aktion getreten. Die besondere Aufgabe der Killerzellen besteht darin, solche Körperzellen auszurotten, die von der Norm abweichen. Das muss man mal auf sich wirken lassen, was das bedeutet. Eine Landschaft aus Tumorzellen. Dies ist keine friedliche Szene. Die Inseln haben eine Invasion von Killerzellen erlebt. Rechts sehen die Killerzellen wie prähistorische Tiere aus, die ihren Hals ausstrecken, jetzt kommt's, um Tumorzellen zu erreichen und ihnen den Gnadenstoß zu versetzen. Also mir fehlen da die Worte. Ja? Mhm. Und das ist leider aber, was in den Köpfen immer noch herumspukt. Sowohl bei den Therapeuten als auch bei den betroffenen Patienten. Und das, ich weiß nicht, das würde mir auch Angst machen. Wenn ich denke, oh mein Gott, da ist Krieg in meinem Körper. Oh mein Gott, hoffentlich habe ich genug Killerzellen im Arsenal. Ja, um diese wild gewordenen Tumorzellen da auszurotten und so weiter. Ja. Und das sind dieses Kopfkino, was sich dann da entwickelt. Ja. Und das ist das Fatale. Ja. Deswegen muss man das mal, ich sag mal, auch klar benannt haben. Und jetzt möchte ich mal einfach zeigen, wie wirksam Worte sein können. Ja. Also man sagt nicht umsonst, Worte können tödlich sein.
Ja.
Was ist damit gemeint? Also Worte, je klarer und umrissener sie ein bestimmtes Gedankenbild vermitteln, können richtig stark wirken. Also Worte sind nichts anderes als Vehikel für Gedankenbilder und Emotionen. Weil wir haben damit natürlich was schon assoziiert, wenn wir Krebs hören. Wenn du Angler bist, wenn einer sagt, hey, ich habe Krebs und wir sind Angler, dann sagst du nur, ey, wo hast du den? Wo hast du den gefangen und so weiter? Ja? In einem anderen Kontext, wenn einer sagt, ich habe Krebs, ach du Scheiße, ist schon erledigt so ungefähr. Ne? Und man sieht es hier auch, unser Gehirn macht keinen Unterschied, ob es das nur hört, wir uns das vorstellen oder ob es real ist. Es macht keinen Unterschied, was die physiologische Reaktion im Körper anbelangt. Das heißt, wenn wir dran glauben, das ist moderner Voodoo-Zauber, dann ist es Realität für uns. Es wird zur Wirklichkeit. Ich habe das nur mal in diesem einfachen Satz hier gezeigt, wo es nur um das Komma geht. Wenn ich also sage, hinrichten, nicht begnadigen, dann hat das natürlich eine völlig andere Botschaft, als wenn ich sage, hinrichten nicht, Komma, begnadigen. Das erste ist etwas wie, Sie haben nur noch 3 Monate zu leben und es ist absolut bösartig und wir können nichts mehr für Sie tun. Das ist quasi ein Todesurteil, wenn man dran glaubt. Umgekehrt, der zweite Satz könnte heißen, oh, wir haben die Probe im Labor vertauscht, wir haben es noch mal von jemand anders gegenchecken und wir haben festgestellt, es ist doch nicht so schlimm, Sie werden 100 Jahre alt, alles ist gut, Sie werden wieder gesund.
Ja.
So. Und solange der Patient uninformiert ist und nur an diese Worte hängt, was der Spezialist mir sagt, wird er entweder gleich einpacken und sagen, ja gut, das war's, gibt ja keine Chance. Oder er wird sagen, oh Gott sei Dank, wie schön. Sie sind ein toller Arzt, Sie haben mir eine tolle Botschaft heute verkündet. Und das ist so mächtig, dieses Werkzeug Worte. Die Sprache ist sehr mächtig. Die Medien arbeiten nur damit, das ist deren Werkzeug. Ja? Und das muss man sich bewusst machen. Und Worte wirken. Ja? Das ist der Punkt. Und entsprechend gefährlich sind auch Diagnosen. Hatte ich ja schon angedeutet. Wenn wir eine Diagnose aussprechen, also quasi diesen magischen Akt vollziehen, dass wir das Phantom Krankheit erschaffen. Also wir haben Befunde, Symptome und jetzt wird daraus aus dem Zylinder gezaubert eine Diagnose. Hängt an dieser Diagnose immer die Prognose. Und die gut informierten Menschen, Patienten, die geben dann im Internet, was weiß ich, wenn sie irgendeine Diagnose bekommen haben, gleich mal ein, was steht denn da? Und dann guckt man Prognose. Und dann steht da ja nur noch so und so viel Überlebenschance. Ach du Scheiße. So. Und das ist das Dilemma. Das ist wie eine Hochzeit, wie ein Pärchen. Die Diagnose und die Prognose, die gehören zusammen. Die sind miteinander so verknüpft. Ja? Und das ist viel nicht klar. Das ist im Kopf schon verknüpft. Das ist durch den ganzen Erziehungsprozess ist das schon vermittelt worden. Wir wachsen ja, wenn wir hier groß werden, in diesem Feld bereits auf. Das ist ja schon, sag ich mal, emotional aufgeladen. Das ist im Grunde ein morphogenetisches Feld. Ja? Und man muss nur dieses Wort benutzen und schon triggert man sich und ist in diesem Feld angedockt. Dann kommt es darauf an, wie gut man informiert ist und wie weit man auch mit sich selber im Reinen ist, ob man sagen kann, nee, so ein Quatsch. Oder, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja? Das ist das Problem. Da sind wir wieder, warum reagiert derjenige so? Das ist seine Angelegenheit, die Uninformiertheit. Ich sage immer, Gesundheit ist eine Hohlpflicht. Dazu gehört aber auch, sich zu informieren. Ja, das ist keine Bringschuld. Die Medien haben nicht den Auftrag, uns zu informieren. Das ist nicht ihr Auftrag. Das ist nicht ihr Auftrag. Das muss man verstehen. Das ist nicht ihr Auftrag. Dafür werden sie nicht bezahlt. Das ist nicht ihr Auftrag. Sie haben eine andere Agenda zu fahren.
Ja.
Und wenn man das verstanden hat, dann hört man auf, alles zu glauben und zu sagen, okay, muss ich mich selber drum kümmern. Und ich weiß, da windet man sich gerne drum rum und ist ja alles so schön bequem, wenn man es doch anders bekommt. Und es wird uns ja auch immer so verkauft und erzählt. Ja, von wegen, ihr braucht ja nur bezahlen und die Klappe halten und dann wird alles für euch gemacht. Ja, aber zu wessen Gunsten? Zu wessen Gunsten? Ja? Das ist eben die Geschichte. Und die Prognose, wie gesagt, kann Hoffnung wecken. Oder sie kann sie nehmen. Und das ist das Fatale. Ja? Und da machen sich ja viele keinen Gedanken. Man muss diesen Prozess wie aus einem Symptom eine Diagnose wird und was da alles noch dranhängt, muss man mal wirklich jetzt wie so ein Chirurg zerlegen in diese kleinen Unterhäppchen, damit man wirklich versteht, stopp, was, ab wann geht's los? Wann läuft das Kopfkino los? In dem Moment, wo er dir sagt, das ist das und das. Davor ist noch so, ah, es könnte ja sein, es könnte ja sein, und dann kommt die Gewissheit, bumm. Ja? Und das ist das Gefährliche daran. Und das schürt natürlich für das ganze Umfeld Angst. Och, ihn hat's auch erwischt. Oh Gott, vielleicht bin ich der Nächste. Ja? Zufall regiert. Ihn hat's dahin gerafft. Und dann kommt diese Wortwahl. Ja? Und da haben wir dann diese sich selbst erfüllenden Prophezeiungen in gewisser Weise. Ja? Ja, das ist heute unser Dilemma, in dem wir uns befinden. Und das ist mal sich bewusst zu machen, damit man sich zumindest nicht immer wieder an dieses Feld andockt. Dass dieses Feld, was aufgeladen wurde mit Ängsten. Ganz wichtig. Man muss sich abkoppeln, wenn man so will.
Wann verlieren wir denn jetzt endlich die Angst vor der Krankheit? Dauert noch ein bisschen.
Wir verlieren sie dann, wenn wir uns all dieser Mechanismen erstmal bewusst werden. Ja. Das ist der entscheidende Punkt. Ja? Das ist ein Prozess, der läuft so schnell ab, so unbewusst ab. Und was ich jetzt gerade mache, ich hole den hoch und lege ihn auf die Leinwand und zerlege ihn und zeige diesen Prozess. Absolut. Dass man es erstmal nachvollziehen kann. Und das ist schon, ich sag mal, ein Teil der, weiß ich noch nicht, Heilung oder
des Bewusstwerdens.
Des Bewusstwerdens, ne? Ja. Dazu gehört aber auch die Medizin muss sich heutzutage selbst in Frage stellen. Ja. Weil wir die Medizin heute haben, sie basiert immer noch auf einem Haufen Dogmen, Lehrsätzen, die längst widerlegt sind. Die ich jetzt hier mal aufgeführt habe, diese 6 Beispiele, sind im Prinzip alle bereits widerlegt. Ja? Also das Zelldogma, Rudolf Virchow, Zellularpathologie, 19. Jahrhundert, nach dem Motto, alle Zellen oder alle Krankheitssymptome entstehen durch kranke Zellen. Mhm. Ja? Das ist Quatsch, weil es gibt immer ein Zelle-Milieu-System. Mhm. Also wir haben ja das Interview gemacht über das Thema, warum wir krank werden. Zelle-Milieu ist immer, kann man nicht trennen, das gehört zusammen. Ja. Die Zelle ist auch nicht die kleinste Einheit des Lebens, das geht nicht. Sie kann nie unter das Milieu betrachtet werden. Dann das Thema, das Dogma der chemischen Informationsübertragung. Ja, das ist das Wahnwitzige. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wir haben alle Handys und Mikrowellen und Funkwellen und alles so weiter. Und wir denken aber immer noch biochemisch. Mit Billardkugeln. Mhm. Und in der Medizin denkt man so, okay, wenn ich da einen Stoff injiziere, dann dümpelt der durch den Körper, dockt irgendwo an der Oberfläche, an so einem Membranrezeptor an und kann die Wirkung entfalten. Noch nie was von Fernwirkung gehört, noch nie was von Informationsfeldern gehört. Jedes Atom hat ein Schwingungs- und Informationsfeld um sich herum. Wir brauchen keinen direkten Kontakt. Das ist aber ein Dogma, was immer noch in den Köpfen vorherrschend ist. Die Realität zeigt uns aber jeden Tag, dass es anders ist. Weil wie können wir denn bitte schön mit Frequenzen von außen auf Körperprozesse einwirken? Ja, wie können wir durch Lichtfrequenzen, ich sag mal, bestimmte Stoffwechselprozesse aktivieren? Da ist nichts Chemisches mehr, das sind Frequenzen von außen. Ja? Und trotzdem ist die Pharmakologie, wie wir sie heute haben, basiert im Grunde immer noch auf dieser Vorstellung. Es kann nur dann wirken, wenn es andockt. Das Gleiche ist auch das Thema mit den ganzen Bakterien. Monomorphismus. Also die Gestaltung oder die Form eines Bakteriums ist immer eine Form. Aber mittlerweile ist ja auch, sollte bekannt sein, das Milieu bestimmt, was für ein Bakterien da wächst. Ja, also der Pleomorphismus gibt es ja auch. Also dass sich das in Abhängigkeit von dem Milieu wieder verändert. Aber ist auch ein Dogma. Dann natürlich das Virusdogma. Ja, das hat sich ja nun, hat ja gerade die Bühne gehabt für 2 Jahre. Also dass irgendwelche leblosen Partikelchen plötzlich die Menschen dahin raffen und so weiter. Ja, wer es glaubt, wird selig. Das ist schlimm, dass die Menschen das immer noch nicht erkennen. Und leider auch viele, viele, viele Experten irgendwie immer noch an diesem Dogma festhängen. Ja. Infektionstheorie baut darauf auf und natürlich ganz klar die heroische Heldentat, die Impfpraxis. Das ist also das Impfdogma, das uns ja immer noch sagt, Impfen ist ein Fortschritt gewesen, ist einer der größten Errungenschaften der modernen Medizin und hat ja alles die Seuchen beseitigt, bla 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 bla.
Ja. Man kann gesunde Menschen mit Medikamenten versorgen.
Das ist schon klar. Ja. Aber da siehst du mal, wir leben im 21. Jahrhundert und haben immer noch Vorstellungen aus dem 19. Jahrhundert. Das ist alles 19. Jahrhundert. Und dann im 20. Jahrhundert kam noch das Gendogma hinzu. Nach dem Motto, gute Gene, gutes Leben, schlechte Gene, schlechtes Leben. Genmutation, wild gewordener Tumor, Entartung und Wucherung ohne Ende. So. Und das ist so, verstehst du, die ganze Medizin basiert ja immer noch auf diesen Grundannahmen. Die werden einfach so mitgegeben, wie mit der Muttermilch. Das ist ein blöder Vergleich, aber das wird gar nicht hinterfragt. Das wird einfach so vorausgesetzt, es wird in den Grundlagenfächern einfach so vermittelt und dann ist es drin, wenn man es nicht hinterfragt. Und dann wird danach therapiert. Das sind die Modelle, mit denen man nachher später die Therapie und die Krankheitsentstehung erklären möchte. Mhm.
Wir wissen ja auch, wer diese Bücher schreibt, die dann dieses Wissen vermitteln. Ja. Wer dahinter steht.
Naja, aber da müssen wir ansetzen, wenn wir wirklich aus dieser Angstnummer raus wollen. Wenn wir nicht raus wollen, ist ja auch okay. dann braucht man hier auch nicht, das sich weiter anzuschauen oder überhaupt hinterfragen. Ist ja völlig okay. Aber ich glaube, viele Menschen, die nervt das langsam auch mit der Angst. Und die merken auch irgendwie, das muss auch anders gehen. Ich glaube, darum geht es auch. So, und dann haben wir natürlich noch das große Dilemma. Viele Menschen profitieren auch von ihrer eigenen Krankheit. Ja, das ist die sogenannte Patientenidentität. Also das ist nicht von mir der Begriff.
Ja.
Ja, das heißt, ausgehend von dem Normalen, also wir haben jetzt so einen gesunden Menschen, ja, der hat dann diese Diagnose bekommen,
ja,
fängt an, sich damit zu identifizieren,
ja,
schlüpft in die Rolle, also der wissende, allmächtige Halbgott und der unmündige, geduldige Patient. Aber er profitiert ja davon. Und solange er davon profitiert, von diesem Kranksein, ja, also dass er zum Beispiel plötzlich ganz viel Aufmerksamkeit von anderen bekommt, dass andere für ihn was abnehmen, dass er nicht vieles nicht mehr machen muss, dass er geschont wird, dass er wie ein Kind eigentlich unmündig bleiben darf und weiter spielen darf so ungefähr und alle machen was für ihn. Solange diese Vorteile überwiegen, wird er sich davon nicht lösen wollen. Und das zeigt im Grunde auch, wo der Reifestand desjenigen dann ist. Das heißt, diese Vorteile torpedieren den Genesungsprozess. Das heißt, die verhindern, dass überhaupt ein Mensch wieder an Gesundung denkt, weil diese Vorteile sind ja toll, wenn ich plötzlich ganz viel Zuwendung bekomme, früher von der eigenen Mama vielleicht und später ist dann von der Krankenschwester, was weiß ich. Ja? Das sind ja alles unbewusste Muster, die sich hier abspielen. Ja? Und solange diese Vorteile überwiegen, und die ganze Industrie fördert ja das auch, muss man dazu sagen, wird das auch bestehen bleiben. Was jetzt nicht gut oder schlecht ist, es ist einfach nur ein Mechanismus, den wir da sehen können. Ja? Und wenn wir uns halt die Frage stellen, okay, wie können wir aus der Nummer rauskommen? Also sprich, wie können wir die Ängste verlieren? Ja, dann müssen wir uns auch damit beschäftigen.
Das ist ja auch hier auf der nächsten Folie gleich angesprochen.
Ja, ja, ja. Also es sind mehrere Punkte, wo ich sage, da muss man eigentlich ansetzen. Es geht einmal natürlich Wissen, ganz klar Wissen. Weil nur mit dem Wissen und der gemachten Erfahrung kriegst du Gewissheit. Also wenn du weißt, okay, Symptome können anders entstehen. Du machst die Erfahrung mit dir selber, du merkst plötzlich, aha, die Symptome sind jetzt eben nicht irgendwie aus dem Himmel, aus dem Zufall entstanden, sondern ich habe plötzlich das und das anders gemacht oder ich habe anders empfunden in der Situation und plötzlich zeigen sich Symptome. Also diese psychosomatischen Zusammenhänge, ich nenne es Organsprache. Mhm. Das ist ganz wichtig. Das sind letztendlich Gesetzmäßigkeiten und die kannst du, das kann jeder Mensch an sich selber nachvollziehen. Deswegen Selbstbeobachtung, ein bisschen Wissen, ein paar Zusammenhänge muss man vielleicht verstanden haben, aber das ist nichts, wo man jetzt ein Studium für braucht. Sondern letztendlich ist es der Alltag, die Empirie, die Praxis, wo man dann selber das für sich überprüfen kann. Und diese Gewissheit, die du dann bekommst und das Selbstvertrauen in deinen eigenen Körper, die kann dir niemand mehr nehmen. So. Dann haben wir noch das Thema, das wird hier in der westlichen Medizin komplett ignoriert, das Thema Konstitution. Bevor man jemanden diagnostiziert, sollte man im Grunde erst eine Antlitzdiagnostik machen. Also erstmal anschauen, wen habe ich überhaupt vor mir sitzen? Okay, männlich, weiblich, alt oder jung, gut. Das ist heute so der Standard. Ja. Reicht aber nicht. Mhm. Weil wir haben ja auch schon in dem anderen Interview gesprochen, bestimmte Konstitutionstypen, die neigen zu bestimmten Symptomen. So. Also ist es doch ideal, wenn man erstmal so ein bisschen Ahnung hat von den Grundlagen. Okay, guckt man so an, aha, dann siehst du schon so eine gewisse Disposition und kannst darauf auch Rückschlüsse ziehen. Und vor allen Dingen noch was anderes. Du kannst demjenigen später auch bessere Empfehlungen bezogen auf seinen Konstitutionstypen geben. Das ist der entscheidende Punkt. Weil das ist dann wirklich eine individuelle, nicht nur Diagnostik, sondern auch Therapieempfehlung. Und nicht so ein Standard von irgendwelchen Studienabläufen.
Ja, die verschiedenen Kulturen sind da verschiedene Wege gegangen, die dann in recht ähnlichen Ergebnissen landen. Ne?
Und richtig.
Du hast ja hier auch Indien mitgebracht zum Beispiel. Und
na, ich habe mal versucht, verschiedene Konstitutionssysteme, die es gibt, das sind glaube ich jetzt hier vier verschiedene, ich habe die mal alle abgeklopft und habe festgestellt, eigentlich reden die von der gleichen Sache im Kern.
Absolut.
Und es sind nur andere Ausdrücke, die verwendet werden. Ja? Also allein darüber könnte man jetzt ganz viel sagen. Wir können es ja einmal kurz zeigen als Überblick. Also wenn man jetzt von dem Analogiedenken ausgeht, also diesen Fünf-Elemente-Lehre, das ist eigentlich eine solide Basis, die haben wir ja auch hier in Europa. Daraus kann man sich verschiedenste Typologien ableiten. Also es gibt im Ayurveda diese Tridosha-Lehre, also das Bewegungsnaturell oder Bewegungsprinzip, dieses luftige Element, sind eher so schlank gebaute Menschen, entweder sehr klein oder sehr groß, sehr dünn, lange Arme, Beine und eben schlank gebaut. Dann gibt es diese Pitta-Typen, also so Stoffwechseltypen, die haben ein richtig robustes Verdauungsfeuer. Und dann gibt es diese Kappa-Typen, die haben eben auch die Tendenz, sage ich mal, dicker zu werden, können auch schneller Muskelmasse aufbauen, aber eben auch dicker werden, sind eher ein bisschen träger in ihrer Art. Also deswegen Analogiedenken wie Erde, die Eigenschaften von Erde.
Und diese Typen können auch Mischtypen entstehen.
Logisch, klar. Das ist jetzt nur die Grundtypen und daraus ergeben sich immer Mischtypen.
Ja. Ja.
Und in unserem hiesigen Kulturraum gibt es dann eben noch die sogenannte Physiognomie nach Karl Huter. Die basiert im Grunde auf der Keimblattlehre. Also Keimblatt heißt ja, wir haben eine befruchtete Eizelle, die teilt sich immer mehr und dann entstehen da so verschiedene Zelllagen, inneres, mittleres, äußeres Keimblatt.
Ja.
Und aus denen entwickeln sich ja letztendlich alle Organe. Das ist ja ganz normale Embryologie, das lernt jeder Arzt im Studium. Und daraus leiten sich aber auch dann bestimmte Typen ab. Also es ist nicht nur eine Konstitution bedingt, was den Körperbau anbetrifft, sondern auch die Psyche.
Und was mit was verbunden ist durch diese...
Richtig.
Das ist das. Ja.
Und so entstehen dann eben sogenannte Empfindungsnaturelle, Bewegungsnaturelle, Ernährungsnaturelle. Und wenn man das jetzt mal so als Sinnbild betrachten würde, dann würde man sagen, okay, die zierliche, zarte Prinzessin, also so die Prinzessin auf der Erbse wäre so ein Beispiel für eine sehr empfindsame Naturell. Mhm. Dann der Indianer, also der richtig durchtrainiert ist, der kann laufen ohne Ende, der hat also Power und so weiter. Und dann haben wir so den gemütlichen Mönch, der eher so ein bisschen ruhiger ist und mal ein bisschen gerne mal hier sitzt oder gerne mal Nickerchen macht und so weiter. Und natürlich die ganzen Mischtypen. Ja. Aber das Interessante ist, wenn man das berücksichtigt in der Anamnese, also in der Befunderhebung, dann kommt man viel weiter. Du siehst dann Dinge, die siehst du sonst nicht. Du gehst viel individueller in sozusagen in die Geschichte desjenigen, um den es ja dann geht, rein. Und wenn du ihm das auch bewusst machst oder er sich das selber schon bewusst gemacht hat und er versteht, warum er so ist, wie er ist und warum er vielleicht in einem Kulturkreis, wie wir hier sind, als ein Vata-Dosha-Typ, also sehr, sehr so leicht empfindsames Nervenkostüm, Schwierigkeiten kriegt, weil wir eine Leistungsgesellschaft sind, die mehr den Pitta-Typen hier fordert. Mhm. Die können damit gut umgehen. Auch der Kappa kann noch einigermaßen damit umgehen, weil der muss sogar ein bisschen in Bewegung kommen, damit er nicht zu träge wird. Aber diese ganzen empfindsamen Naturelle, die kriegen Schwierigkeiten. Das ist das Dilemma, was sich daraus entwickelt.
Ja. Ja, ja.
Die sind eigentlich die ganze Zeit immer nur überfordert und nervlich am Ende, kann man das sagen.
In der Signaturenlehre würde man den Pitta-Typen auch als Mars-Menschen bezeichnen.
Ja, Feuerelement. Ja, ganz genau. Mhm. Also man könnte jetzt auch noch hier wieder die Sternzeichen zuordnen. Mhm. Also man könnte das noch wesentlich weiter aufdifferenzieren. Mhm. Du wirst immer am Ende zu der gleichen Erkenntnis kommen. Es gibt verschiedene Grundtypen, Mischtypen. Und aus denen entwickeln sich dann ganz unterschiedliche Lebenswege mit bestimmten Stärken und bestimmten angelegten Potenzialen, die vielleicht noch nicht entwickelt wurden.
Absolut spannend. Und auch wie du das betont hast, dass man da auf den Typ hin auch viel spezieller noch Empfehlungen geben kann, ne?
als wenn man
sagt, jeder ist gleich. Oder jeder.
Ja. Na, wie gesagt, nur männlich, weiblich, Kind und Erwachsener wird vielleicht unterschieden. Aber da muss man viel mehr differenzieren. Und das ist auch nicht schwer. Das kann man sich selber aneignen. Das ist nichts Kompliziertes, wirklich. Ja? Und wenn man vor allem die Erfahrung mit sich selber gemacht hat. Also es ist erstmal wichtig, dass man für sich selber seinen eigenen Typ bestimmt und herausfindet. So. Und dann wirst du vielleicht merken, okay, so wie ich bisher gelebt habe, habe ich gegen meine Konstitution gelebt. So. Und dadurch habe ich die und die Probleme bekommen. Meinetwegen mit den Gelenken. Ja, also dieser Vata-Typ neigt zum Beispiel zu Gelenkproblemen. Ja, der Pitta-Typ neigt eher dazu, dass er zum Beispiel entzündliche Erkrankungen bekommt. Also der cholerische Typ, könnte man sagen. Der Kappa neigt zum Verschleimen, der neigt eher zu Ödembildung oder zu vermehrter Schleimbildung. Also wenn man sich mal anguckt, die sogenannte Grippewelle, das betrifft meistens Menschen, die einen hohen Kappa-Anteil haben. Also die eh schon zum Verschleimen neigen. Und wenn wir jetzt in der feuchtkalten Jahreszeit sind, dann fördert das die Tendenz. Wenn die dann noch vermehrt verschleimende Produkte essen, Milchprodukte, dann wird das zusätzlich nochmal... Aber es wird dann immer gesagt, sind die Grippeviren. Ja, und so drückt man das wieder schön weit weg von sich, anstatt zu erkennen, stopp, ich lebe wahrscheinlich für meine Konstitution bedingt hier in diesem Kulturkreis oder Klimaverhältnisse nicht richtig. Ich müsste ein paar Sachen ändern und schon würde es gehen. So einfach kann es sein. Ja? Aber wie gesagt, zwischen Standpunkt A und Standpunkt B gibt es immer noch etwas und das sind wir selber. Wir stehen uns entweder selber im Weg oder wir erleichtern uns diesen Brückenschlag von A nach B. Ja.
Wir sind ja jetzt gerade schon auf dem Weg aus dem Tal heraus.
Genau.
Ja, hoch ans Licht und hier kommt der nächste Hinweis.
Ja, ich kann nur empfehlen, Medienfasten. Das ist das Wichtigste. Wir haben es gesehen in den letzten 2 Jahren, wer viel die Massenmedien konsumiert hat, der wird wahrscheinlich in diesem Angst-Theaterstück immer schön mitgespielt
haben.
Also
selbst wenn man einigermaßen aufgeklärt ist, kann man sich das nicht geben, weil steht da Tropfen.
Ja. Weil wir müssen uns klar machen, die Medien, hatte ich ja gesagt, die haben eine andere Aufgabe, als uns zu informieren. Das sind die Aufgaben, ich habe die mal aufgeführt.
Ja,
also sie sollen uns ablenken von wichtigen Dingen.
Mhm.
Ja, wichtige Dinge wären zum Beispiel, wer bin ich als Mensch?
Ja. Ja.
Was ist in mir noch außer Körper? Ja, also dieser wahre Wesenskern. Also bloß im Außen denen die Aufmerksamkeit halten, aber nicht nach innen schauen lassen. Uns zu desinformieren, das haben wir nun gesehen. uns auch ständig einfach auch zu spalten, gegeneinander auszuspielen, unsere Aufmerksamkeit zu zerstreuen, ja, und letztendlich uns damit auch irgendwo zu verschleißen, könnte man sagen. Den ganzen wirtschaftlichen Kram am Laufen halten, also das Konsumverhalten fördern, weil die Wirtschaft muss boomen. Ja. Uns auch in der Passivität halten. Die anderen machen das schon. Wir haben schon ein Expertengremium gebildet, die kümmern sich schon drum, macht euch keine Sorgen, sind die Besten der Besten, haben an den renommiertesten Universitäten studiert, bla bla bla.
Harvard.
Mhm. Ja. Aber primär geht es darum, Angst. Angsterzeugung. Ja,
ja, da ist ja auch die Feder wirklich mächtiger als das Schwert. Ne? Also das haben die ja auch, aber das wurde ja auch festgestellt, dass man auch, das Schwert funktioniert eine Weile, aber wenn man da wirklich in den Kopf der Menschen reinkommt.
Richtig, richtig. Ja, und das wird im Grunde seit 50er Jahren wird weltweite globale Seuchenpolitik betrieben vom Pentagon, könnte man sagen, verdeckt jeweils, um damit im Grunde das zu erreichen, was man will. Nämlich eine Massenbeeinflussung in deren Sinne. Ja? Und durch Angst geht es. Und wie kannst du dich gegen Angst immunisieren? Ja, mit dem, was ich die ganze Zeit erzähle. Ja? Zum Beispiel, dass du dich selber erstmal schlau machst, dass du dich selber verstehst, wer du bist, dass du deine Konstitution kennst, dass du weißt, was gut für dich ist, dass du diese Zusammenhänge durchschaust, ja, und verstehst, dass es einfach nur so eine Phantomgeschichte eigentlich ist, mit der wir es zu tun haben. Ja. Dass Symptome, ja, sie sind da, aber die haben andere Ursachen, wie die entstehen. Da kommen wir noch zu. Dass Symptome nicht unsere Feinde sind, mit denen wir uns ständig irgendwie bekämpfen müssen. Ja. Ja, und wenn wir eine Opferhaltung haben, und viele haben leider diese Opferhaltung und eben an ihre eigene Hilflosigkeit auch glauben, also sprich diese Umerziehung, ja, die ist ja nun schon seit Generationen, läuft das ja. Nach dem Motto, wie von klein auf an, ja, geh zum Arzt, wenn du was hast. Nee, geh nicht zum Arzt. Geh nicht zum Arzt. Vertrau mal auf deinen inneren Arzt. Den hast du nämlich auch in dir.
Ich meine, wenn wir Eltern werden, dann wissen wir ja auch, was zu tun ist, sage ich mal. Ja? Wir müssen nicht 20 Bücher lesen und klar, ein Tipp der Hebamme ist toll und hilft und da, ne? Aber grundsätzlich wissen wir von Natur aus, was für uns und vor allem für das
Baby. Ich sag mal so, was diesen Pflegeinstinkt in den ersten Wochen, Monaten anbelingt, ja. Aber sobald es um Erziehungsfragen geht, die ein bisschen komplexer sind, die sind ja letztendlich ein Kulturgut. Erziehung ist ein Kulturprodukt.
Ja.
Da sollten wir vielleicht doch mal ein paar Sachen hinterfragen.
Absolut.
Ja? Also bei den ganz einfachen Grundinstinkten, sozusagen dieses Versorgen eines kleinen Geschöpfes, da denke ich, da ist der Instinkt gut noch ausgeprägt. Aber sobald es um diese höheren Dinge geht, wie, ja, wie soll sich ein Kind verhalten, was muss es können, bla bla.
Gebe ich mein Kind nach 6 Wochen bereits ab?
Richtig.
Was macht das mit dem Kind? Was macht das mit mir?
Ja, ganz genau. Da muss man wirklich kritischer sein. Ja? Ne? Weil wir dann wieder an dem Thema sind. Weil das ist natürlich Teil eines größeren Programms, wenn man Kinder schon frühzeitig in einem bestimmten Sinne traumatisiert,
absolut,
abrichtet und bricht. Ja? Dann ist das, was wir jetzt hier gesehen haben, 2 Jahre, das ist das Resultat von jahrzehntelanger Indoktrinierung, aber eben vor allen Dingen auch emotionales Brechen.
Man bricht ja auch die Bindung zwischen Eltern und Kind, dieses Urvertrauen wird zerstört.
Ja, darum geht es, ja. Und wenn man das erstmal begriffen hat, das hat sich offensichtlich noch nicht so weit rumgesprochen, ja. Sonst würden nicht so viele Menschen immer noch auf das reagieren, und zwar genauso, wie es gewollt ist. Sie reagieren ja auf die Medien immer noch genauso, also viele zumindest, wie es auch gewünscht ist. Also dieses, ich schaffe ein Problem, ich sehe, dass die Reaktion immer die gleiche ist, nämlich Angst, und dann kann ich auf der anderen Seite die Lösung herzaubern, die ich ja eh schon vorbereitet habe.
Ja, so. Problem, Reaction, Solution.
Ja. Und davon müssen wir uns lösen. Natürlich nur, wenn wir das wollen. Ja? Das ist jetzt hier kein Aufruf. Aber wer möchte, sollte es tun. Ja? Und nicht einfach nur hoffen, glauben und bangen. Dann bleiben wir unmündig. Das ist ja auch, was wir jetzt hier machen. Das ist im Grunde eine Reifeprüfung. Ja, jeder kann ja selber sehen, wo er steht, wo er sich noch beeinflussen lässt. Und das ist gut zu erkennen. Das ist doch wunderbar. Die Frage ist dann immer, wenn ich es dann bewusst auch verstehe und nachvollziehen kann, will ich das denn immer nur? Mag ich das, dass mich andere bevormunden, dass mir andere sagen, wie ich mich zu verhalten habe oder wie ich zu reagieren habe? Wenn ich sage ja, dann mach weiter so. Wenn ich sage nein, okay, dann kannst du es jetzt ändern, weil es dir jetzt ja bewusst geworden ist. Und darum geht es. Ja? Wissen gegen Ängste.
Absolut, kann ich nur unterschreiben.
Ja, und jetzt gucken wir uns mal an. Konstitution ist das eine, Medienfasten ist das nächste, also das ist sogar fast mit das Wichtigste, Medienfasten, ja. Dann muss man erstmal den Kopf wieder für sich gewinnen, zurückerobern, wenn man so möchte.
Oder einfach mal auch das Handy für ein paar Tage einfach auslassen.
Ja.
Auch die ganzen Kanäle, die es so gibt, die man so abonniert hat, auch die mal weglassen und wieder auf sich selbst hören. Und kann ich auch nur empfehlen.
Das tut gut. Ja. Also man muss sich diesen Raum hier oben wieder zurückerobern. Ganz wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt. Das ist der sozusagen besetzt, wenn man so möchte.
Der Krieg findet ja auch nicht mehr mit der Munition, mit den Bomben in dem Maße statt, sondern in unseren Köpfen.
Der Krieg in uns. Ja, darum geht es. Darum geht es. Und den müssen wir für uns gewinnen.
Da passt auch hier die nächste Überschrift
wunderbar,
ganz gut. Darf ich schon?
Ja, gerne. Es geht ja um das Thema Psychosomatik. Wie entstehen jetzt Symptome? Ja? Und was wir sehen können, ist, dass bestimmte Gedanken, bestimmte Emotionen, die durch bestimmte Außenreize erzeugt werden, dass die bestimmte körperliche Reaktion hervorbringen. Also eine Physiologie. Ne? Das können wir nicht trennen. Ich hatte ja schon gesagt, für unser Gehirn macht es keinen Unterschied, ob es real passiert oder ob wir es nur vorstellen. Vielleicht die Intensität macht einen Unterschied. Aber ob wir uns jetzt vorstellen, in eine Zitrone reinzubeißen oder wir machen es real, es wird zu einer Reaktion, wenn wir es gut uns vorstellen, zu einer physiologischen Reaktion der Speicheldrüsen führen.
Ja.
So, das heißt also, wir haben hier ein sehr mächtiges Werkzeug an der Hand und dieses Werkzeug sollten wir in unserem Sinne benutzen und nicht durch fremde Reize programmieren lassen und dadurch zweckentfremden. Und die Volksgesundheit sagt es uns ja im Prinzip auch, oder nicht die Volksgesundheit, sondern mehr so der Volksmund sagt uns ja auch, dass es diese psychosomatischen Zusammenhänge gibt. Das ist ja nicht erst seit, keine Ahnung, 50 Jahren Psychosomatik irgendwie ein neues Fach, sondern der Volksmund weiß so etwas schon viel länger. Können wir die nächste Abbildung zeigen? Ja. Es gibt so viel Redewendungen. Ich habe jetzt mal hier 6 rausgegriffen, kennt jeder. Sich zu Tode erschrecken, das hat mir die Stimme verschlagen. Ja? Was steckt dahinter? Ein Schreckangstkonflikt. Hatte ich selber auch schon gehabt. Vor Angst wie gelähmt sein. Mhm. Gift und Galle spucken. Mir läuft die Galle über, sich grün und gelb ärgern. Eine Sache liegt schwer im Magen. Ja? Und so weiter. Weiche Knie bekommen, die Nase voll haben. Wir kennen diese Sprüche alle. Nur, wir machen uns, glaube ich, nicht immer bewusst, was da wirklich drin steckt. Diese enge Verzahnung zwischen psychoemotionalen Reaktionen, Empfindungen, könnte man sagen, und physiologischer Reaktion im Körper. Also bestimmtes Gedankenbild, bestimmte Emotionen, die daran geknüpft sind, führen letztendlich zu bestimmten Körperreaktionen. Und diese Körperreaktionen sind dann das, was nachher zu Symptomen führt. So. Und ich sage mal so, die akademische Medizin ist in dieser Hinsicht ein bisschen langsamer, weil sie ja den Körper erstmal zerlegt hat, also getötet hat, Leichen seziert hat, Zellkulturen, Mausmodelle und was weiß ich nicht alles, ja. Und so langsam realisiert sie vielleicht, dass es auch noch etwas anderes gibt. Nicht nur einen objektiven Körper, sondern auch eine Art subjektiven Körper. Ein Wesen, was diesen Leib bewohnt und auch empfindet und wahrnimmt und fühlt und so weiter. Ja. Es ist immer ganz interessant, immer zu beobachten, wie die Medizin auch so langsam dahin kommt, dass sie merkt, mit dieser rein materialistischen Sichtweise kommt sie nicht weiter an der Stelle. Ja. Also könnte man sagen, Gott sei Dank. Aber es dauert ganz schön lange. Ja. Und wir können ja abschließend nochmal über das Thema Symptome sprechen, weil auch Symptome, wenn wir jetzt mal uns davon lösen und sagen, die Symptome sind immer eine Fehlfunktion oder zeigen an, dass mein Körper verschleißt oder kaputt geht. Wenn ich mich davon mal löse, erstmal wieder das ganz neutral betrachte und dann mal auf eine andere Art und Weise Symptome sehe, dass ich merke, da steckt vielleicht eine Botschaft dahinter.
Manchmal entstehen ja auch also wirklich Symptome, die man fühlt, auch aus der Psyche heraus, weil man nicht auf die innere Stimme hört. Und dann wird sie immer lauter, lauter, kratzt und dann irgendwann manifestiert sich das irgendwie im Kniegelenk oder...
Organsprache. Das ist Organsprache, über die du sprichst, ganz genau. Und diese Zusammenhänge, wenn man die an sich selber erlebt und erfahren hat, dann kann dir keiner erzählen, dass es Quatsch ist oder so. Dass es vermutlich da irgendetwas gäbe, so bla bla. Nein, du weißt, ja, Moment, das kenne ich, das habe ich durch. Ja. Und das sind Gesetzmäßigkeiten. Und wenn wir die an uns selber nachvollziehen können, dann nimmt uns das so viele Ängste. Ja, das Symptom ist dann eben nicht mehr irgendwie ein Zufallsprodukt, sondern es ist ein Signal unserer Körperintelligenz, um uns auf etwas hinzuweisen. Und zwar auf etwas, wo wir möglichst bald irgendwie unser Verhalten ändern sollten. Sei es unser Denken, sei es unser Handeln, sei es unser Fühlen. Dass wir auf bestimmte Situationen vielleicht mal anders reagieren sollten als bisher, unbewusst. Ja? Das heißt, das Symptom ist Teil eines Anpassungsprogramms, weil am Ende geht es immer nur darum, optimal sich der Gegebenheit anzupassen. Oder man könnte sogar sagen, der Körper ist immer ehrlich in dem, was er uns als Symptom präsentiert. Wie wir es wahrnehmen, wie wir es interpretieren. Ob wir es verdrängen, das ist eine andere Geschichte. Aber die Symptomatik, der Körper, ist nur ein, ich will nicht sagen passives, aber er ist ein Ausdruckswerkzeug unseres Denken, Fühlen, Empfindens. Und das zeigt er uns. Und wir haben nur nicht gelernt, diese Organsprache richtig zu deuten. Das ist unser Problem. Ja? Es kann also heißen, ein Mangel wird uns gezeigt. Ja? Also, dass irgendwelche Nährstoffe fehlen oder Sauerstoff nicht irgendwo hinkommt. Ja? Dass wir also Sauerstoffmangelsymptome haben. Es kann aber auch das klassische Symptom Schmerzen sein. Was ja meistens uns zeigt, entweder ist dann eine Struktur geschädigt, die wird gerade repariert, also bewege diesen Bereich nicht, der muss geschont werden. Oder aber es ist ein Schmerz, der uns signalisiert, hey, hör mal auf mit der und der Bewegung, weil sonst kommt es erst zu einer Strukturschädigung, sei es des Knorpels oder was auch immer. Ja? Ja. Das heißt, es ist eine Warnfunktion. Oder wenn wir, keine Ahnung, einen Ausschlag haben oder sowas, vielleicht wird da gerade was ausgeleitet im großen Stil, entgiftet, ausgeschieden, was nicht rein soll. Ja, da wäre es doch fatal, das immer wieder zuzukleistern und immer wieder nach innen zu drücken. Mhm. Ja? Ablagerungen, ja, Symptome, Ablagerungen. Es können Steine sein, es können irgendwelche Verkalkungen sein, es können irgendwelche Flecken sein, die sich bilden. Ja? Das sind alles auch ja, Möglichkeiten, wo der Körper sagt, hier kann ich vielleicht was loswerden, was woanders vielleicht viel gefährlicher wäre. Dann lagere ich das doch lieber da ein.
Absolut.
Oder ich repariere gerade etwas. Also ich laufe hier gerade mit einer Entzündung herum und die Entzündung, die ist gerade dabei, ein Gewebe neu zu organisieren. So. Oder vielleicht auch wird eine bestimmte Struktur im Rahmen von Entzündungsprozessen gestärkt, sodass am Ende die Struktur stärker ist. Also keine Ahnung, trainierst, machst Widerstandstraining mit Gewichten und dann irgendwann zwei Tage später ist der Muskelumfang größer, weil er sich angepasst hat. Und das ist so, sagen wir mal, so ein Grundprinzip, wie die Natur uns dabei hilft, uns eigentlich immer optimalst anzupassen an die Umgebung. Und leider ist es bei uns ja so, dass wir in einer virtuellen Umgebung leben, weil wir ja medial hauptsächlich über die Medien die Realität erfassen und nicht so, wie sie wirklich real ist, sondern wir kriegen sie durch eine Lupe präsentiert und da werden uns unwichtige Dinge so groß gemacht und wir reagieren aber immer archetypisch mit der gleichen Reaktion. Oh mein Gott, schrecklich, oh, das war furchtbar. So, ne? Und das ist das Problem. Der Körper macht da keine Unterscheidung oder das Gehirn. Ja, ich habe noch eine abschließende Folie. Also was ist Krankheit, könnte man sagen. Krankheit ist der sicht- und fühlbare Ausdruck der eigenen Reaktionsfähigkeit auf Umweltreize. So, mal ganz neutral geschrieben. Und ich kann dabei etwas lernen. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn ich also aufhöre, diese Prozesse als Fehlfunktion zu deuten, sondern ich betrachte sie als einen Bewusstwerdungsprozess, ich kann mit den Symptomen tatsächlich über ganz wesentliche Dinge des Lebens etwas lernen. Nämlich, ich kann darüber lernen, vielleicht lebe ich gegen meine eigene Konstitution.
Ja.
Vielleicht habe ich meine Ressourcen hier verschwendet, aufgebraucht und habe es nicht gemerkt. Weil ja alle so sich verhalten. Aber das ist ja nicht normal. Normal ist ja heute krankhaft. Tja, oder ich habe zum Beispiel mit meinem bisherigen Weltbild habe ich versucht, die Dinge mir zu erklären und ich bin an meine eigenen Grenzen gestoßen. Das hat mir Angst gemacht. Die Enge meines Weltbildes. Als ein Beispiel. Oder eben auch, wie weit meine individuellen Bedürfnisse, ich sag mal, beachtet werden oder nicht beachtet werden. Bedürfnisse nach Sicherheit, nach Zusammenhalt, nach Nahrung, nach Anerkennung, nach Zugehörigkeit. Ja? Wir sind darauf angewiesen als Menschen, gerade als Heranreifende brauchen wir Anerkennung von anderen. Ja? Das ist wichtig für unseren Selbstwert, den wir später erst entwickeln. Und wenn diese Bedürfnisse aber, ich sage mal, mit den Füßen getreten werden, gemobbt werden, ja, Kinder zum Beispiel, aber auch Erwachsene, ja, also die jetzt auf der Arbeit sind, werden da gemobbt und so weiter und so fort. Und entwickeln Symptome, dann sagen uns die Symptome genau das. Sie sagen uns, Organsprache, du hast diese Symptome, weil du so und so diese Situation verarbeitet und empfunden hast. Deswegen entwickelst du diese Symptome. Ja? Und ich versuche dir als Körper nur zu helfen, dass du mit der Situation klarkommst. Das ist eine ganz andere Botschaft. Da kommt eher so, wow, du hilfst mir, auch unter diesen Bedingungen. Vielleicht auch, wenn ich erkenne, ich habe dich nie gut behandelt, aber du bist trotzdem bei mir geblieben und hast immer zu mir gehalten. Ja? Also sich mal so zu betrachten, ne? Dass alle Zellen im Grunde nichts anderes wollen, als optimal dir zu dienen. Das ist ein ganz anderes Denken, ja? Merkst du ja vielleicht schon. Ja? Da merkst du plötzlich, oh, wie gehe ich mit mir um? Gehe ich mit mir liebevoll um oder ach, Verschleiß, scheiß drauf, ja, egal, ne? Und das ist der Unterschied. Und das ist im Grunde ist es ein 180-Grad-Perspektivenwechsel, den wir jetzt hier gerade vollziehen. Weg von dieser Angst hin zu einem tiefen Verständnis darüber, dass unser Körper eigentlich immer unser Verbündeter ist und immer zu uns hält, auch wenn wir nicht wissen, was wir eigentlich mit ihm tun. Ja, das ist ja der entscheidende Punkt. Das heißt, ich lerne etwas über meine eigenen Gewohnheiten. Ich lerne, welche Verhaltensmuster zu bestimmten Ergebnissen führen. Im Bereich der Ernährung, im Bereich des Trainings, im Bereich des, keine Ahnung, Stressmanagements, was auch immer. Ich bin so wie ich hier sitze, genauso wie du hier sitzt oder jeder Zuschauer, das Resultat der Gewohnheitsmuster der letzten vielleicht 2-3 Monate. Das bedeutet, wenn ich meine Gewohnheitsmuster ändere, dann wird sich auch meine Körperlichkeit irgendwo anpassen. In einem bestimmten Rahmen natürlich, der auch irgendwann nicht mehr sehr groß sein wird. Aber grundsätzlich geht es, ja. Und das zeigt mir sehr vieles. Und wenn man mal so Krankheitsprozesse betrachtet, oder sagen wir mal Symptomatiken, um dieses Wort Krankheit, weil es eh so negativ belegt ist, einfach mal hier nicht zu benutzen, dann wirst du mit dir selber ganz anders umgehen. Und darum geht es.
Ja, ja, vielen Dank für das Dechiffrieren dieser Nachrichten von unserem Körper, des Einordnens. Und für mich als Resümee ganz viele Punkte, aber auch vor allen Dingen, dass man lernt, sich selber einzuschätzen, was für ein Typ bin ich, entsprechend sich dann auch zu verhalten, das zu akzeptieren und nicht jemand sein zu wollen, den man vielleicht gar nicht ist, und seinen Frieden finden und aufpassen, was, wie man konsumiert. Und dafür haben wir den Gesundheitslehrer hier. Vielen Dank, Reik Garbe.
Sehr gerne.